Herzlich willkommen hier bei AquaOwner Aquarium Talk, dem Podcast von und mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und wie ihr bestimmt schon gemerkt habt, heute etwas verspätet. Es gab nämlich so ein paar Hin- und Her-Geschichten. Eigentlich hatte ich schon den Podcast halb fertig. Ich war das Wochenende viel unterwegs und hatte deshalb sowieso schon überlegt, ihn von Freitag auf Samstag zu verschieben. Dann kam aber ja jetzt diese große News dazu, dass der Aquadom in Berlin geplatzt ist. Dieses riesige freistehende Zylinder-Aquarium. Und dann habe ich mir überlegt, solche News hier mal zu covern, wäre doch wahrscheinlich auch ganz sinnvoll, vor allem für diejenigen, die vielleicht davon entweder nichts mitbekommen haben oder einfach nicht wissen, worum es sich handelt. Das also mal so ein bisschen zusammenzutragen, das bedeutet, zu dieser Folge findest du auch unten in der Videobeschreibung diverse Quellenangaben, auf die ich mich hier beziehe und halt Live-Blogs und Streams von den Nachrichtenagenturen, die auch weiterhin aktualisiert werden, auch natürlich über diese Folge hinaus. Das heißt, da solltest du auf jeden Fall mal unten in die Videobeschreibung reingucken, wenn dich dieses Thema etwas weiter interessiert. Das, was ich eigentlich diese Woche machen wollte, schieben wir dann auf nächste Woche. Ist eh nicht schlimm, weil ich da noch viel Schnittarbeit hatte, beziehungsweise da noch Segmente zu aufnehmen musste, weil ich gar nicht die Zeit hatte, so einen zusammenhängenden Podcast aufzunehmen. Aber das bedeutet, wir machen heute mal eine Sonderfolge zum Aquadom in Berlin. Was war das überhaupt? Warum ist das jetzt so eine große Sache geworden? Und was war vielleicht auch das Problem? Wobei ich da schon vorwegnehmen muss, das wissen auch die Betreiber offensichtlich zum aktuellen Zeitpunkt immer noch nicht. Also erstmal, was ist passiert, beziehungsweise worum geht es? Der Aquadom ist ein großes, zylindrisches Großaquarium, was in Berlin in der Nähe vom Alexanderplatz im Radisson Blue Hotel aufgebaut wurde. Und das Ganze muss man sich so vorstellen wie einen großen Torus, also ein Kreis mit Loch in der Mitte, sozusagen ein Donut, der einfach sehr hoch ist. In dem konkreten Fall ist das Aquarium 16 Meter hoch und hat einen Durchmesser von 11,5 Metern. Und in der Mitte ist halt eine hohle Röhre, durch die ein Aufzug fährt. Also das Ganze ist halt wie ein Aufzugschacht gestaltet, wo außen in dem Schacht halt das Aquarium ist und innen fährt ein Aufzug. Und dafür konnte man extra Tickets buchen. Daneben war noch ein Sea Life. Und das Sea Life hat dann auch Tickets für diesen Aquadom mitverkauft und das Ganze hat dann 19 Euro gekostet und dann konnte man in diesen Aufzug, der fuhr 10 Minuten, sehr, 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 sehr langsam und dann gab es halt so einen Audioguide, der einem halt erklärt hat, was man da gerade sieht, was für Fische da drin sind und so weiter. Das muss wohl ganz cool gewesen sein. Ich habe es selber leider nie live gesehen und werde das jetzt wahrscheinlich auch nie mehr live sehen können. Also, das ist erstmal die Ausgangslage. Dieses Aquarium stand halt in der Hotellobby vom Radisson Blue in der Nähe vom Alexanderplatz in Berlin. Saumäßig großes Ding. Hat ein Volumen von circa 1 Million Liter gehabt und damit ein Gewicht, und das ist wahrscheinlich auch noch relevant, auch für die Spurensuche am Ende, von 1000 Tonnen, also eine Megatonne, die da halt auf dem Boden lastete und natürlich auch auf den Dichtungen lastete, gerade unten. Das Ganze war ein Acrylaquarium, natürlich, sowas in der Größe kann man nur aus Acryl bauen, mit 22 cm Glasdicke. Also, das ist schon nicht wenig, ne? So, das Ganze wurde vor 18, 19 Jahren wurde das eröffnet oder gestartet. Moment, das finde ich wieder. Genau, vor knapp 20 Jahren. Das hat damals 13 Millionen Euro gekostet und es wurde erst 2020 umfassend modernisiert. Da wurde also das komplette Wasser rausgezogen, da wurden alle Fische umgesiedelt und dann wurde das über die Corona-Zeit komplett modernisiert. Da wurden nämlich alle Silikondichtungen rausgeschnitten und komplett erneuert und eine neue Zusatzdichtung eingezogen. Und diese Modernisierung hat nochmal 2,5 Millionen Euro gekostet. Also nicht billig, das Ding, ne? Und es waren, wie gesagt, drin, ich habe es jetzt gerade schon ganz kurz gesagt, circa 1500 verschiedene Fische und aus insgesamt über 100 verschiedenen Arten. Das war also der Hintergrund dahinter. Das stammt jetzt übrigens aus einem Tagesschauartikel. Wie gesagt, die ganzen Sachen findet ihr unten in der Videobeschreibung, auf die ich mich jetzt beziehe. Ich werde nicht jedes Mal dazu sagen, welche Quelle es jetzt genau war. Vieles überschneidet sich auch. Aber gerade der RBB hat einen, sozusagen einen ständig aktualisierten Live-Blog, wo halt die aktuellen Entwicklungen auch immer drauf zu sehen sind. Und was ich tatsächlich sehr empfehlen kann dazu, ist der entsprechende Reddit, wo einfach auch viel zusammengetragen wird, wo die ganzen Quellen dann nämlich auch relativ gut zu finden sind auf einen Blick tatsächlich. Und tatsächlich Twitter, obwohl ich über Twitter eigentlich nicht sprechen möchte und nicht empfehlen möchte. Aber da werden natürlich auch fleißig einige Videos geteilt, unter anderem auch von der Berliner Feuerwehr, die jetzt gesagt hat, dass eben noch wenige Dutzend Fische aus dem Aquarium gerettet werden konnten. Ja, also von den ursprünglich 1500 Tieren konnten wenige Dutzend gerettet werden. Und jetzt muss man sich mal überlegen, was ist da halt genau passiert. Also das Ganze fand am Freitagmorgen statt, kurz vor 6 Uhr stand hier irgendwo, 5 Uhr irgendwas am Freitagmorgen. Gab es laut Augenzeugenberichten einen lauten Knack, einen lauten Knall. Und ja, dann brach dieses gesamte Aquarium auseinander. Also es war halt nicht nur eine einzelne Stelle irgendwo unten, wo dann Wasser rausströmt oder so. Also wahrscheinlich war das so, vielleicht für eine halbe Sekunde lang. Und dann riss halt das gesamte Becken. Und ne, also eine 16 Meter hohe Glassäule mit 22 Zentimeter dicken Scheiben, mit 1 Million Liter Wasser, mit 1 Megatonne Gesamtgewicht, das hat halt ordentlich Zerstörungskraft. Und das sieht man halt auch. Ne? Also das Ganze wurde ja dann sozusagen aus der Lobby rausgepresst bis mitten auf die Straße. Also es gibt halt hier Bilder von der Tagesschau und vom RBB, wo man halt sieht, dass die gesamte Straße vor dem Hotel ist halt komplett verwüstet. Also da liegt halt alles voller Trümmern vom Aquarium und halt von der Lobby. Ne? Also die Wassermasse oder und die Trümmerteile vom Aquarium haben dann natürlich auch die gesamte Lobby zerstört. Haben die Fenster da rausgerissen, haben die Türen da rausgerissen, haben die Einrichtung rausgerissen. Das wahrscheinlich viel größere Problem ist aber tatsächlich das Wasser gewesen. Es gab unter dem Aquarium, also unter der Lobby, 3 Untergeschosse. Das sagt, das Wasser ist halt komplett durch alle Untergeschosse gelaufen. In einem der Untergeschosse gab es eine große Nachzuchtanlage von dem gleichen Betreiber. Das Aquarium wurde betrieben von der Berliner Gesellschaft für Großaquarien. Nicht von Sea Life, obwohl Sea Life die Tickets verkauft hat. Ich dachte auch, also okay, ist ein Sea Life Aquarium, aber ist es gar nicht. Wurde betrieben von der von dieser Berliner Gesellschaft für Großaquarien. Und die haben eben in einem der Untergeschoss auch eine Nachzuchtanlage betrieben. Zum Teil mit Tieren aus dem Aquarium selbst, war ein reines Meerwasseraquarium, zum Teil aber auch mit Süßwasserfischen. Die wurde komplett, ja, also die wurde wohl nicht, also irgendwie ist es unklar. Sie befand sich im Untergeschoss. Einige Berichte sagen, das komplette Untergeschoss wurde überflutet. Andere Berichte sagen, in der Nachzuchtanlage fiel der Strom aus und deshalb musste man die Tiere da auch rausretten. Jetzt fällt der Strom natürlich aus, wenn 1 Million Liter Wasser in meine Hotellobby laufen. Ja, irgendeine Sicherung wird da schon fliegen. Es ist aber unklar, ob diese Nachzuchtanlage auch wirklich überflutet wurde. Aber so oder so mussten da die Tiere auch rausgerettet werden. Die konnten aber laut Berichten der Feuerwehr aus Berlin auch alle gerettet werden. Das heißt zumindest diese Tiere, das waren gut 500 Stück, aus dieser Nachzuchtanlage wurden gerettet. Wie gesagt, aus dem Aquarium selbst konnte halt nicht viel gerettet werden. Man muss jetzt halt wahrscheinlich auch einfach sagen, viele Tiere waren auch wahrscheinlich ein bisschen, also wie genau willst du die retten? Erstmal werden die natürlich auch starke Verletzungen erleiden, wenn sowas passiert und da die irgendwie quer durch die Hotellobby geschoben werden mit so einer Wassermenge. Aber das war halt als Großaquarium, es gab auch einfach saumäßig große Tiere da drin. Ja, also da waren halt Rochen drin, da waren zum Beispiel Napoleonfische drin. Die werden bis zu 200 Kilo schwer. Die rettest du halt nicht mal so eben als Feuerwehrmann, wenn du die zufällig irgendwo liegen siehst. Also ich glaube, dass das auch ganz generell etwas ist, weil ich da nämlich auch schon ein paar Kritiken gelesen habe, so, ja, warum wurden, wo konnten denn nicht mehr Fische gerettet werden? Ich glaube, da muss man sehr vorsichtig sein mit irgendwie Fingerzeig auf Feuerwehrleute, dass sie sich da irgendwie nicht drum gekümmert hätten oder so. Vor allem muss man ja auch bedenken, das fand ich auch ganz interessant, zuallererst rückte auch bewaffnete Polizei an. Weil zuallererst gedacht wurde, scheiße, es war ein Anschlag. Ne, also die Augenzeugenberichte und die Notrufe waren dann halt, es gab einen großen Knall, hier in der Lobby ist alles verwüstet. Da war, glaube ich, der allererste Gedanke nicht, okay, da gab es halt einen Riss im Aquarium und das Aquarium ist ausgelaufen und ist halt gebrochen, sondern da hat man da zuerst an andere Sachen gedacht. Es gibt halt auch diverse Fotos von den Nachrichtenagenturen, wo dann halt gepanzerte Polizeifahrzeuge vor dem Hotel stehen und auf- und abfahren und halt bewaffnete Polizei, Sondereinsatzkommandos da irgendwie am Start sind. Deshalb, da sind, glaube ich, viele Faktoren zusammengekommen, die jetzt halt erst einmal dafür gesorgt haben, dass das Retten der Fische vielleicht nicht die alleroberste Priorität hatte, was ich finde ich völlig nachvollziehbar ist. Das hat jetzt leider auch dazu geführt, und da sage ich extra leider, weil ich das ein bisschen schwachsinnig finde, dass Peter direkt gegen den Betreiber geklagt hat mit der Anklage auf fahrlässige Tötung der Tiere. weil man halt fahrlässig mit dem Leben dieser Tiere umgegangen sei. Wo ich jetzt sagen muss, aus dem, was ich bisher lesen kann, ich sehe jetzt nicht, was da in irgendeiner Form fahrlässig war, wenn es halt zu einer, was momentan die Prognose ist, zu einer Materialermüdung kam, die selbst nach der Modernisierung nicht ersichtlich war. Da müsste man eher fragen, wer war der Gutachter, wer hat die Modernisierung durchgeführt. Das war übrigens ein US-amerikanisches Unternehmen, was die Modernisierung durchgeführt hat, was auch den ursprünglichen Bau durchgeführt hat. Da müsste man vielleicht eher da suchen und nicht unbedingt bei der Betreibergesellschaft. Das finde ich ein bisschen, das finde ich ein bisschen weit hergeholt, da mit so einer Klage über fahrlässige Tötung oder fahrlässige Tierhaltung zu kommen, wenn es ja offensichtlich bisher sehr lange problemlos lief. Natürlich darf sowas nicht passieren, da müssen wir ja gar nicht drüber reden. Ich glaube nur, dass dieser Vorsatz der Fahrlässigkeit hier vielleicht ein bisschen fehl am Platz ist. Mag aber auch noch ein ganz anderes Thema sein, ne? Also, was dann auch jetzt erstmal passiert ist, ist, dass natürlich das THW mit am Start war. Die mussten dann tatsächlich das Untergeschoss separat schützen, weil durch das ganze Salzwasser, was da natürlich reingesickert ist, war halt unklar, ob die Bausubstanz direkt beschädigt ist. Das heißt, das Untergeschoss wurde vom THW nochmal separat gestützt und dann wurde natürlich das gesamte Wasser erstmal rausgepumpt. Und jetzt muss man halt auch bedenken, das war Salzwasser. Ja, und jeder, der einen Meerwasseraquarium zu Hause hat, der begreift sofort, was das bedeutet im Vergleich zu Süßwasser. Also Salzwasser ist so viel aggressiver, so viel fieser einfach in seiner Handhabung. Wenn dir das irgendwo reinsickert, das rostet einfach alles weg. Alles, was irgendwie metallische Verbindungen sind, wenn da Salzwasser reinsickert, das kannst du halt vergessen. Ja, also mit dem Salzgehalt, den so ein Meerwasseraquarium hat, das kannst du echt vergessen. Das ist so heftig invasiv, das Zeug. Also das ist eine ganz andere Hausnummer, als wenn das Süßwasser gewesen wäre. Dann hätten wir halt einen großen Wasserschaden, schön und gut. Aber jetzt haben wir halt einen großen Wasserschaden, der gleichzeitig noch die Bausubstanz selbst wirklich nachhaltig angreifen kann, wenn das nicht komplett rausgetrocknet werden kann. Und das ist, glaube ich, jetzt auch nochmal ganz interessant zu sehen, was mit dem Gebäude weiterhin passiert. Das Gebäude ist aktuell von der Feuerwehr und vom THW freigegeben. Das heißt, es dürfen wieder Personen das Gebäude betreten, aber natürlich ist es nicht öffentlich zugänglich, weil die Lobby und so ist halt zum jetzigen Zeitpunkt immer noch komplett verwüstet. Also die aktuellen Fotos, das ist halt wirklich, als wenn da eine Bombe eingeschlagen hätte. Deshalb ist, glaube ich, dieser allererste Impuls von den Leuten da vor Ort auch gar nicht unerwartet gewesen, dass man das gesagt hat, dass das irgendwie die Annahme war. Große, große Tragödie. Und zwar für alle Beteiligten. Sowohl natürlich für die Tiere, als auch für die Betreiber, als auch für den Sachschaden, als auch für alles. Für die Tiere natürlich ganz vornehmlich. Und natürlich ist das auch wieder etwas, was das Thema Aquaristik und Aquarien und Tierhaltung in Aquarien weiter in die Kritik ziehen wird. Und das natürlich auch nicht zu Unrecht. Also ich möchte mich überhaupt nicht als jemand, der Aquarien gerne besitzt und betreibt, hier hinstellen und behaupten, nein, das ist alles total gut gewesen und man sollte das auf jeden Fall weitermachen. Denn da gab es auch schon die erste Stellungnahme von der Betreibergesellschaft, dass sie gesagt haben, dass sie sich unsicher sind, ob ein solches Projekt in diesem Umfang überhaupt nochmal genehmigt werden würde. Vor 20 Jahren wurde es genehmigt und wenn so ein Großaquarium bestimmte Auflagen erfüllt, da gibt es natürlich Auflagen für, dann wird sowas in der Regel auch wieder genehmigt. Aber ne, also dass jetzt nochmal weiter Kritik am Thema Großaquarien, auch natürlich damit implizit Kritik am Thema Aquaristik allgemein auftaucht, dürfte wenig verwunderlich sein. Und finde ich auch nicht verwunderlich und finde ich auch gerechtfertigt, dass das auftaucht. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen schwierig, wenn man da jetzt mit Anklagen über mit fahrlässiger Tötung kommt. Das ist vielleicht ein bisschen hart, so. Aber dass man darüber diskutieren muss, ob so eine Darstellungsform weiterhin gerechtfertigt ist, ob so eine Tierhaltung weiterhin gerechtfertigt ist, vor allem dieser Tiere, ne? Also ist es nötig, in so einem Ding Napoleonfische zu haben? Ist es nötig, in so einem Ding Hammerhaie zu haben? Schwierig. Ne, also finde ich sehr schwierig, das zu beurteilen. Mein erster Impuls ist, nee, das müsste nicht unbedingt nötig sein. Deshalb bin ich ehrlich gesagt auch gespannt auf die Diskussionen, die da weitergeführt werden. Weil ich schon denke, dass das auch vielleicht nochmal diese ganze Geschichte mit Importverboten, diese ganze Geschichte mit ja, Aquarienhaltung unter bestimmten Voraussetzungen vielleicht nochmal hochholen wird. Davon gehe ich ehrlich gesagt aus. Das ist natürlich jetzt sozusagen für das Hobby etwas, was sehr unangenehm werden wird. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch die ganze Zeit klar machen, welche Verantwortung wir mit diesem Hobby hier übernehmen und welche Verantwortung wir damit auch diesen Tieren gegenüber übernehmen, wenn wir denn Tiere halten. Also dieses, wenn wir denn Tiere halten, sage ich jetzt ganz explizit dazu, weil sicherlich mittlerweile auch viele Aquarianer am Start sind, die halt Tierhaltung nicht wirklich als Präferenz oder als vornehmliches Ziel haben, sondern einfach Pflanzenaquarien halten, wo überhaupt keine Tiere drin sind oder vielleicht ein paar Schnecken drin sind oder so. Ne? Das gibt es ja auch, das möchte ich damit nur inkludieren. Ich möchte nicht sagen, dass das halt etwas ist, was nicht stattfindet, sondern ich möchte nur, dass sich auch jeder inkludiert fühlt, weil ich meine, ich habe selber hier auch Aquarien ohne Fische. Also ne, das ist einfach so. Trotzdem, ob sowas noch nötig ist, ob sowas noch mal passieren wird, ist wahrscheinlich sehr fragwürdig. Und da fände ich auch eine Diskussion hier unter diesem Podcast sehr interessant, wie ihr das seht, ob solche Großaquarien weiter aufgebaut werden würden, ob so ein Aquadom, ob dieses Projekt nochmal neu aufgebaut werden sollte, eurer Meinung nach, und wie es halt generell mit der Haltung von solchen Großfischen aussieht. Aber wenn jetzt darüber oder darauf basierend erneut die Diskussion um Importverbot, um die Haltung von ja, Meerwasserfischen nochmal neu aufflammt, finde ich das überhaupt nicht verwunderlich. Und dann wäre das halt einfach so. Man muss ja auch sagen, da habe ich tatsächlich jetzt, weil ich jetzt vorgestern bei Plankton Plus war und da auch mit dem Flo viel geredet habe, mit Tobi viel geredet habe, der ja auch da war, da haben wir auch nochmal darüber geredet, so, man kann ein Meerwasseraquarium mittlerweile vollständig ausschließlich auf Nachzuchten ohne Lebendgestein und so weiter aufbauen. Das ist überhaupt kein Problem. Und deshalb muss ich nämlich auch ehrlich gesagt gestehen, wenn irgendwann tatsächlich durchgesetzt werden würde und dass ein Importverbot kommt, gerade halt für den Meerwasserbereich, ich fände das nicht schlimm. Ganz im Ernst, ich fände das nicht schlimm. Weil dann werden halt alleine dadurch werden dann natürlich automatisch Nachzuchten weiter gepusht werden. Und das halte ich für eine gute Entwicklung. Ja? Natürlich hat man dann nicht die maximale Auswahl. Natürlich hat man dann nicht Zugriff auf alles, was im Meer schwimmt. Aber möglicherweise ist das eine gute Sache, dass man nicht einfach so Zugriff auf alles hat, was im Meerwasser schwimmt. Ja, ne? Und das finde ich auch sehr diskussionswürdig, deshalb auch gerne ab damit unten in die Kommentare, darüber einmal zu diskutieren. Wie gesagt, alles an Quellenmaterial findet ihr unten. Das ist jetzt also soweit der aktuelle Stand. Es wurden keine Menschen verletzt oder getötet. Das war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, alles sehr leer. Ich weiß nicht genau, es muss ja zu dem Zeitpunkt trotzdem vermutlich Personal in der Lobby gewesen sein, was mit denen war, aber zumindest habe ich nichts gefunden, was irgendwie auf menschliche Tragödie hinwies. Nee, auch in der Übersicht steht nichts dazu. Von daher muss ich jetzt da erstmal davon ausgehen, aber da ist tatsächlich, für solche Sachen ist der Reddit sehr gut geeignet, weil man da sehr schnell auf sowas dann hingewiesen wird und dann auch Leute sehr fix dabei sind, um das Ganze sozusagen nachzutragen. Es gibt auch noch einen Bericht über die Instandhaltung, die habe ich euch auch mal verlinkt, wie das Ganze stattfand. Da gab es ein Interview mit dem Betreiber, mit dem Projektleiter, Entschuldigung, der nochmal erklärt hat, wie diese Modernisierung funktionierte, was genau da gemacht wurde. Das war auch ganz interessant, das nochmal zu sehen. Alles, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung bzw. Podcast-Beschreibung. Und vor allem zu dieser Folge wünsche ich mir eine rege Diskussion in den Kommentaren. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinungen dazu. Und wir hören und sehen uns dann in der nächsten Woche, in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass du dir diese Folge wieder bis zum Schluss angehört hast. Es macht mich sehr, sehr glücklich, wenn ich meine Inhalte hier so lange fesseln kann. Jetzt gibt es noch zwei wichtige Sachen, und zwar einmal würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast bewertest, vor allem auf Apple Podcasts. Wenn du da also unterwegs bist, dann hinterlass dem Podcast auch eine Bewertung. Auf Spotify geht das mittlerweile auch. Das ist einfach super, super wichtig, um den Podcast bekannter zu machen und um anderen Leuten zu zeigen, dass das in euren Augen ein guter Podcast ist. Die zweite Sache ist, wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, dann empfehle ich euch sehr die Mitgliedschaft auf dem zum Podcast gehörenden YouTube-Kanal. Der YouTube-Kanal heißt auch einfach AquaOwner Aquarium Talk und da könnt ihr eine Mitgliedschaft abschließen, bei der ihr monatlich einen winzig kleinen Betrag an mich sozusagen spendet für die Arbeit, die dieser Podcast hier jede Woche macht. Das unterstützt mich sehr und das hilft mir sehr bei der Aufrechterhaltung dieser Arbeit und ich würde mich super, super super darüber freuen, wenn einige von euch das in Erwägung ziehen würden. Und jetzt sage ich bis zur nächsten Folge.